Reinhold Joppich ist ein Büchernarr. Seit 30 Jahren ist er Vertriebsleiter im Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln. Er ist in Duisburg geboren. Er ist heute unser Studiogast. Stimmt das, Herr Joppich, dass Sie als Junge Sportreporter werden wollten?
Ja, das war so ein witziges Anliegen für mir. Erstmal stamme ich aus einer Familie, wo viel gelesen wurde, wo wir Radiokinder waren. 1949 geboren, wir hatten erst 1968 eine Glotze, und für uns war Radiohören ein Event. Wir versammelten uns samstags vor dem Radiogerät abends so gegen 18, 19 Uhr, damals mein jüngerer Bruder und ich noch sehr klein, und hörten Karl-May-Spiele. Und gleichzeitig, als die Bundesliga gegründet wurde, habe ich mit Begeisterung WDR-Radio gehört, also die Sportreportage im Radio. Und das höre ich heute noch immer gerne. Und ich habe aus Spaß dann auch manchmal Fußballspiele kommentiert, und viele sagten, du musst Radioreporter, Sportreporter werden. Aber dann habe ich mich beim WDR beworben als 18-, 19-Jähriger, kurz vorm Abi. Und da waren doch die Anforderungen sehr hoch.
Hatten Sie damals schon diese unglaublich wunderbare Radiostimme? Also da hätte man Sie doch sofort nehmen müssen.
Ich war mit 14 Jahren, habe ich noch im Sopran gesungen, weil ich ein Spätentwickler war, und später hat sich meine Stimme entwickelt. Und natürlich hat in späteren Jahren Rotwein und Zigaretten haben ihren Beitrag geleistet.
Danke an Rotwein und Zigaretten. Eine steht aber fest: dem MSV Duisburg, dem Verein Ihrer Kindheit und Jugend, dem sind Sie immer treu geblieben.
Absolut. Einmal MSV, immer MSV. Ich verstehe manche Leute nicht, die FC-Fans sind, FC Köln-Fans, und als sie dann abgestiegen sind und dann heimlich nach Leverkusen gefahren sind, um Spiele zu sehen. Also egal, ob ich in Freiburg, Rom oder Köln lebe, also mit dem Verein, mit dem man groß geworden ist, mit dem man sich freut, mit dem man leidet, dem bleibt man einfach treu.
Das sagt man ja auch immer so, in die Begeisterung eines Fußballvereins wird man hineingeboren. Richtig. Dafür entscheidet man sich nicht, dem Verein seiner Kindheit und Jugend, wie Sie es gerade gesagt haben, bleibt man einfach immer treu, wenn man anständig ist. Nun wird man auch in die Konfession hineingeboren, um den gewagten Vergleich und die Brücke mal zu schlagen. Sie sind katholisch getauft und katholisch erzogen. Inzwischen stehen Sie der Kirche sehr distanziert gegenüber. Ist das trotzdem, was irgendwie in den Kleinern hängen bleibt, das Katholische, einmal katholisch, immer katholisch?
Aber selbstverständlich. Ich bin katholisch aufgewachsen, meine Familie sehr katholisch. Ich war Messdiener, Oberministrant. Ich war 4,5 Jahre auf einem katholischen Internat von 61 bis 66 in der Nähe von Willig bei Schiefbahn. Das war, muss ich sagen, keine schöne Zeit, und das prägt natürlich später. Aber die christliche Tradition mit all ihren positiven Seiten, also da stehe ich heute noch zu, und da bin ich froh, dass ich so erzogen worden bin, habe mich aber dann im Laufe der Jahre von der Kirche abgewandt, und aus guten Gründen für mich.
Also die katholische oder abendländische Bildsprache, die ist natürlich einmalig.
Ungeheuer wichtig für uns, die ganze kulturelle Erziehung, die kulturellen Hintergründe. Egal in welcher Stadt ich bin und für mich eine Kirche entdecke, betrete ich die Kirchen sehr gerne und schaue mir das an, höre auch gerne Orgelkonzerte, geistliche Musik und dergleichen.
Sie haben das gerade schon angedeutet, Sie waren in den 60er Jahren in einem katholischen Internat in der Nähe von Schiefbahn. Dort sind Sie gequält worden von der katholischen Pädagogik. Was haben Sie da erleben müssen?
Ja, das war eigentlich traurig, weil die Gemeinschaft unter uns Schülern war eigentlich etwas Positives. Und das waren Patres OMI, Oblate Maria Immaculate. Wir haben immer spaßeshalber gesagt, ohne merkliche Intelligenz, war der Spitzname für den Orden, OMI. Und das Zusammenleben war eigentlich ganz okay unter uns Schülern. Wir hatten einmal in der Woche Ausgang und durften nur einmal Woche raus aus dem Internatsgelände. Und abends, nach dem Abendessen, hatten wir ein bisschen Freizeit, und dann ging es in die Kirche zum Abendgebet, und danach sagte der Präfekt, das letzte Wort gehört Gott, gute Nacht, schlaft gut, löschte die Lichter. Und dann schlich er eine halbe Stunde später mit dicken Socken an unseren Zimmern vorbei und sagte, Joppich, komm raus, du hast geredet. Nein, ich habe nicht geredet. Dann musste man die Hände aufhalten und bekam 6 Schläge mit dem Bambusstock auf die Finger. Und musste dann eine Stunde lang im Schlafanzug vor seiner Zimmertür knien. Dann kam er später aus seinem Zimmer raus und sagte, ich hoffe, du hast verstanden, dass das letzte Wort Gott gehört. Also das hatte nichts mehr mit dem Neuen Testament, mit Nächstenliebe zu tun. Das tut mir leid, das waren alles verklemmte, verquere Menschen, die auch Probleme mit ihrer Sexualität hatten. Ich hatte Glück, dass ich nicht verführt wurde. Es sind 30 Jungen damals von einem anderen Präfekten vergewaltigt worden. Das ging aber nie an die Öffentlichkeit. Das waren eben die 60er Jahre.
Diese schwarze Pädagogik, der Missbrauch von Kindern, ja. als Jugendlicher, da hat man sich da nicht gegen gewehrt oder hat sich an die Eltern gewandt und gesagt, was machen die damit?
Das war eine eigenartige Zeit, war das, weil wir sehr autoritätsgläubig waren und solche Probleme eigentlich nicht ausgesprochen haben. Das war ja unkeusch. Und was unkeusch ist, das behandelte man nicht. Man hat es nicht ausgesprochen im Beichtstuhl. Und dann hat der Pater, den man gebeichtet hat, was, du hast mit einem anderen Schüler onaniert gemeinsam, du musst den unbedingt melden. Das ist ein schlechtes Glied unserer Gemeinschaft, der muss ausgemerzt werden. Und dann hat man sich zurückgezogen. Also ich habe mich zurückgezogen, bin gar nicht mehr beichten gegangen.
Also da haben Sie katholische Kirche von Ihrer düstersten Seite erlebt. Der italienische Schriftsteller Ignazio Silone, den Sie sehr verehren, der hat einmal gesagt, ich bin ein Christ ohne Kirche, ein Kommunist ohne Partei. Könnten Sie das auch von sich behaupten?
Ja, also ich habe einen anderen Lebenslauf als Ignazio Silone gehabt, der Mitgründer der PCI war in Italien und dann in die Schweiz ins Exil gegangen ist.
PCI ist die
Partito Comunista Italiana, die es ja gar nicht mehr gibt, die Kommunistische Partei Italiens, war neben Gramsci einer der Mitbegründer, hat dann aber Stalin 1927 hautnah selbst erlebt und das hat ihn dazu geführt, aus der Kommunistischen Partei sich zurückzuziehen und hatte ähnliche Internatserlebnisse als Kind und Schüler auch gehabt. Und das war für ihn die Folge, dass er sich sowohl von der einen Organisation als auch von der anderen distanziert hat, aber die in all seinen Romanen Rolle spielt. Beide Systeme.
Uwe Timm, der Schriftsteller und Ihr guter Freund, hat einmal von Ihnen gesagt, dass Sie ein feines Gespür für Ungerechtigkeit haben. Woher kommt denn dieses Gespür? Von Ihrer liberalen katholischen Mutter?
Also das war sehr prägend. Meine Mutter hatte einen großartigen Gerechtigkeitssinn und war sehr liebevoll. Und hinzu kam, dass ich in der Schule mich auch gegen Ungerechtigkeiten gewehrt habe, obwohl ich oft unterlegen bin, weil ich körperlich sehr schwächlich war und mich nicht mit Händen und Fäusten und Füßen wehren konnte, aber immer einen Gerechtigkeitssinn hatte, den ich dann später auch weiterentwickelt habe, auch später beim Herder Verlag als Betriebsrat oder auch bei Kiepenheuer.
Ihre Mutter hat Sie sehr geprägt.
Ja, also das ist eine großartige Mutter, nicht nur mich, sondern auch meine vier Geschwister. Und sie hat die Liebe auf uns fünf Kinder gleichmäßig verteilt, ohne jemanden zu bevorzugen.
Da hat sie sich auch mitgekriegt, dass sie sich von der Kirche distanziert hat. Hat Ihre Mutter das bedauert oder hat gesagt, Reinhold in Duisburg, hier gehst du aber Sonntag noch mit uns in die Kirche?
Ja, das hat sie eigentlich nicht so ganz ernst genommen und hat das auch verstanden. Also wir mussten den Schein wahren, wenn wir mit unserem Vater ins Hochamt gingen, haben mein Bruder und ich uns ganz hinten in die Kirche gestellt und nach fünf Minuten haben wir die Kirche verlassen, als wir schon älter waren, so 17, 18. Und wenn die Kirche zu Ende, die Messe zu Ende war, sind wir wieder reingegangen, sind mit unserem Vater zusammen nach Hause gegangen. Das wusste meine Mutter. Aber um den Schein gegenüber meinem Vater zu wahren, haben wir das dann vorgespielt. Später hat sie das dann vollkommen akzeptiert und ist auch im hohen Alter dann auch selbst nicht mehr in die Kirche gegangen.
Bis hierhin vielen Dank, Reinhold Joppich. Gleich reisen wir mit dem Bücher-Berserker, wie ihn das Feuilleton einmal nannte, von Duisburg nach Freiburg und sprechen mit ihm darüber, wie aus dem Katholiken Joppich in den frühen 70er Jahren der Kommunist Joppich wurde.